herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Köke von der SUSE Linux AG und ihr hört Radio Tux.
Hallo Linux-Gemeinde, hier ist Nils Magnus vom Linux-Tag-Team. Ihr hört Radio Tux.
Hello, this is Mark Shuttleworth, founder of the Ubuntu Project, and you're listening to Radio Tux.
Guten Abend, hier ist Rüdiger Weiß vom Crypto Labs Amsterdam. Ihr hört Radio Tux.
Hello, I'm Warwick Davies, the Group Vice President for IDG World Expo, and you're listening to Radio Tux.
Yeah, okay. Hi, I'm Miguel de Casa, and you're listening to Radio Tux.
Hallo, hier ist Ralf Nolden und ihr hört Radio Tux.
Hallo und herzlich willkommen zur Juli-Ausgabe 2005 von Radio Tux. Mein Name ist Sebastian Steinhauer und ich habe die Ehre, euch durch diese Sendung heute zu führen. Ja, ich habe gleich ganz zu Anfang ein Anliegen, und zwar wir machen, oder was heißt Anliegen, eine Ankündigung. Ja. Wir machen sowas so, naja, man kann es schon fast sagen, wir machen Star Search. Ja, wir suchen Musiker. Ja, wir suchen Stars, die uns die Musik ihre Titel zur Verfügung stellen, damit wir damit Radio Tux etwas verwürzen, etwas würzen und verfeinern, nicht verwürzen. Naja, damit es halt ein bisschen peppiger wird, damit man das ein bisschen besser anhören kann. Ich meine, wir haben GEMA-freie Musik oder wir haben schon ein bisschen was bekommen hier, allerdings immer dasselbe, das ist wohl etwas langweilig auf die Dauer und wir würden hier sehr, sehr gerne eure Musik haben. Kennt ihr Musiker oder seid ihr selber welche? Tut euch keinen Zwang an, schickt uns einfach was ein. Wir würden uns über alles freuen, damit wir hier wieder ein bisschen mehr gestalten können. Ja, in diesem heißen Juni-Monat haben wir wunderschöne Themen vorbereitet für euch. Zum einen, was mache ich denn jetzt, wenn ich unbedingt im Garten surfen will, Sonne genießen und meinen Laptop am Schoß habe? Aber es soll bitte der Linux-Pinguin drauflaufen. Ja, Ingo Ebel hat sich schlau gemacht und hier ein bisschen rumgefragt am Linux-Tag und hier auch jemanden ans Mikrofon bekommen, der sehr kompetent darüber Auskunft geben kann. Dann haben wir ein Interview, wo es um CSCert geht. Ein Non-Profit-Verein, der SSL-Zertifikate verteilt. Wie das funktioniert, warum das kostenlos ist oder was es mit den Zertifikaten eigentlich genau auf sich hat, das erfahren wir auch in diesem Interview. Und last but not least haben wir etwas ein bisschen Eigenregie hier gemacht, und zwar haben wir uns gefragt, oder Ingo Ebel wird uns ein bisschen was über den Linux-Tag erzählen, und zwar aus seiner Sicht, wie er das sieht, was er eigentlich alles am Linux-Tag erlebt. Das wäre doch sicher mal interessant, auch aus dieser Perspektive mal was zu hören. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel, viel Spaß, will ich gar nicht mehr lange zögern. Und tja, Ingo, was macht man eigentlich als Radio Tux Star Reporter, wenn man nicht gerade Interviews führt? Was geht ab am Linux-Tag? Ja, was geht los? Was machst du? Wen triffst du? Was sind deine sogenannten Impressionen? Ja, Ingo, erzähl uns was.
Ja, danke Sebastian, aber mit dem Star Reporter hast du doch etwas übertrieben.
Ja, also ich war auf dem Linux-Tag, der dieses Jahr vom 22. bis 25. Juni in Karlsruhe, wie die letzten Jahre auch, stattfand. Und ja, ich war alle Tage da, seit Mittwoch. Und ich kann eigentlich von einem hochkarätigen Programm berichten. Also es war alles vertreten, von der Zukunft von KDE GNOME bis über Lizenzen und allem, was man sich so vorstellen kann. Also, ich fand es wirklich ein gutes Programm. Naja, das einzige Seltsame, was ich fand, war zum Beispiel, dass SUSE, also SUSE Linux, überhaupt nicht mit einem Stand vertreten war. Das hat sicher nicht nur mich beschäftigt, und ich weiß nicht, was Novell sich da gedacht hat, Aber außer auf dem HP-Stand zwei Leute, die garantiert die ganze Zeit angemacht wurden und gefragt wurden, wahrscheinlich nichts anderes mehr hören konnten, warum hat denn Suse keinen eigenen Stand, fand ich diese Aktion ziemlich seltsam. Also da hat Red Hat besser gemacht. Die waren mit einem der größten Stände vertreten und gleichzeitig fand ja auch noch die Fedora User and Developer Conference statt. Also die sind da näher an den Leuten, sei es Unternehmen, sei es den Usern gewesen. Ja, ich habe auch mit mehreren Ausstellern gesprochen und die fanden es auch ziemlich seltsam, dass Novell keinen eigenen Stand hatte. Aber was will man da machen, ne? Wenn sie sich das überlegt haben. Aber mittlerweile ist wohl bekannt geworden, nächstes Jahr werden sie wieder dabei sein. Ich selber habe mich über Groupware-Lösungen informiert, also speziell natürlich freie Groupware, weil ich da in Zukunft eins einsetzen möchte, vielleicht auch für Radio Tux selber. Und ja, bin fündig geworden und habe auch einige Vorträge darüber gehört. Also muss ich sagen, das, was ich mir vorgestellt habe, ist erfüllt worden. Und ja, man hat natürlich viele alte Bekannte getroffen, wie es auf solchen Veranstaltungen immer so ist, und natürlich auch einige neue kennengelernt. Ja, und das macht für mich so der Reiz von solchen Linux-Tagen aus. Natürlich gab es auch Aktionen gegen Softwarepatente und ja, die scheinen ja gefruchtet zu haben. Zum Glück ist die Richtlinie erstmal gestoppt worden, beziehungsweise ja, nicht verabschiedet worden. Das heißt, da wird uns vielleicht in den nächsten Jahren nochmal auf uns was zukommen, aber erstmal haben wir da Ruhe. Natürlich gab es auch LPI-Prüfungen, also man konnte ja, sich prüfen lassen und sich sein Zertifikat ausstellen lassen und auch Tutorien. Ich war an einem Tag nur mit einem Tutorium beschäftigt und die, muss ich sagen, sind auch sehr gut organisiert. Also es war sehr interessant, es war eins über Samba und da wurden meine Erwartungen auch voll erfüllt. Und ja, man kann auch später noch Kontakt mit den Vortragenden halten und ja, es war wirklich gut und auch dort, denke ich mal, ist für jeden, wenn er dann ein bisschen mehr Geld ausgeben will, was dabei. Natürlich kann man nicht alles sehen, denn selbst ich, der jeden Tag da war, konnte nicht auf jeder Konferenz, bei jedem Vortrag dabei sein. Manchmal braucht man auch einfach Pause, muss ich was zu essen suchen und so weiter. Ja, es ist einfach nicht machbar. Diesmal wurde sie auch nicht so gut besucht wie die letzten Jahre, weil natürlich Eintrittsgeld da war. Aber trotz allem denke ich mal, es war eine sehr gute Veranstaltung. Die Veranstalter haben sich wirklich Mühe gegeben. Und ja, können wir nur hoffen, dass es die nächsten Jahre so bleibt. Wer auf Veranstaltungen steht, wo weniger Leute da sind, der sollte mal auf einen der regionalen Linux-Tage gehen, wie zum Beispiel die Bär Linux, die am 21. und 22.10. in Berlin stattfindet, oder der Linux-Infotag, der Ende Oktober in Dresden ist. So, ja, das war's zu mir. Ich gebe zurück zu Sebastian.
Sommer, Sonne und Laptop. Tja, das ist das, was man heutzutage braucht. Am Strand oder im Café oder im Biergarten. Das ist ideal. Laptop auf und schon geht's los. Im Freien, unter blauem Himmel. Ja, das ist die IT der Zukunft. Mehr oder minder. Boah. Bloß, damit der kleine Pinguin dabei nicht ins Schwitzen kommt, sollte man sich vielleicht vorher informieren. Ja, welchen Laptop, welches Notebook, ja, auf welchen PDAs, Handys etc. der Pinguin sich wohlfühlt. Ja, weil sonst könnte es nämlich so gehen wie mir. Ich habe mir damals auch ein Notebook besorgt. Tja, und siehe da, der Pinguin will nicht so recht. Er stolpert, er hinkt. ACPI, davon ist nichts zu sehen. Eine Akkulaufzeit von 631 Tagen, glaube ich, war das, wurde mir attestiert. Ich meine, allein dieser Akku wäre schon viel wert, wenn diese Anzeigen halt stimmen würden. Damit nicht dasselbe passiert, gibt es mittlerweile einen ganzen Haufen Seiten oder vor allem eine ganz große Seite darüber im Internet, wo Linux-User ihre Erfahrungen austauschen können. Und Ingo Ebel hat sich mal ganz schlau gemacht für uns, was und wo, an wen und wohin man sich wenden kann, wenn man den Pinguin auf seinem kleinen Notebook installieren möchte.
So, ich sitze jetzt hier mit Werner Häuser von Tux Mobile. So, Tux Mobile. Tuxmobil.org.
Ja, das ist richtig. Wenn man Tuxmobil.org, dann denkt man nämlich das E am Ende mit, dann wird amerikanisch ausgesprochen, aber dann findet man die Webseite nicht. Das Projekt heißt Mobil. Und Org ist wichtig, weil es die englische Seite ist. Die enthält den meisten Stoff, das meiste Material.
Gut, jetzt sind wir ja schon fast drin. Was findet man denn auf Tuxmobil.org?
Ja, ich bin ganz froh, dass inzwischen Tuxmobil.org zu einer der größten Seiten geworden ist. Zur größten Seite, aus meiner Sicht jedenfalls, mit Links zu Berichten über Installationen von Linux auf Laptops, auf PDAs, auf mobilen Telefonen, Handys im deutschen Sprachraum genannt und auf mobilen Media Playern, auf ePods und anderen Sachen. Bei den Laptops sind inzwischen 3300 Berichte verlinkt.
Jetzt einfach nochmal kurz zu dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du so in deinem ganzen Leben, wenn du dich jetzt zum Beispiel nicht mit Laptops und so beschäftigst?
Ich beschäftige mich fast ausschließlich mit Laptops.
Oh Gott.
Aber ich werde daran erfolgreich gehindert von meiner Familie seit kurzem. Ich bin seit kurzem Vater einer Tochter. Das heißt seit kurzem, die ist jetzt anderthalb Jahre alt und ich schaffe es schon, Papa von der Arbeit abzuhalten. Aber daneben bleibt nicht viel. Ich habe halt auch eine Firma, um Tuxmobil.org zu sponsern, ist die Firma xtops.de, weil sich die großen Hersteller von Laptops und PDAs, die kümmern sich nicht darum, solche Projekte, solche Open-Source-Projekte zu fördern. Und Tuxmobil macht trotzdem eine Menge Arbeit. Die muss ich halt irgendwie finanzieren, diese Arbeit. Und da habe ich dann irgendwann die Sache selbst in die Hand genommen und gesagt, ich gründe einen kommerziellen Ableger von Tuxmobil.org, da muss man eben halt für meine Leistung dann bezahlen, das ist xtops.de geworden. Ja, und diese beiden Projekte habe ich halt, xtops.de, kommerzieller Support für Linux auf Laptops und PDAs und Tuxmobil.org, wenn man das Ganze im Sinne von Open Source haben will, das kostet dort nichts.
Wie bist du dazu gekommen?
Ja, ich bin so dazu gekommen, wie eigentlich die meisten Linuxer dazu kommen, sich für ein Projekt zu engagieren. Auf Englisch sagen die immer, I felt the itch, also mich hat es irgendwo gejuckt, ich hatte ein Problem. Mein Problem war, 1996 hatte ich mir meinen ersten Laptop angeschafft und ich musste natürlich Linux drauf installieren. Das war gar nicht so einfach. Ich habe dann versucht, alles Mögliche an dem Laptop unter Linux ans Laufen zu bringen. Das, was mich am meisten interessiert hat, war die Infrarotschnittstelle ans Laufen zu bringen. Und zu dem Zeitpunkt ist gestartet auch das Linux-Infrarot-Projekt. Ich habe dann die Dokumentation dafür gemacht und das hat mir Spaß gemacht. Irgendwann funktionierte dann auch der Infrarot-Port auf meinem Laptop. Und da war ich so tief in der Materie drin, Linux auf Laptop-spezifischen Sachen zu dokumentieren, dass ich dann auch noch ein weiteres How-To geschrieben habe, das Linux-Laptop-How-To. Und das ist dann dazu noch weiter ausgebaut worden zum Linux Mobile Guide, der inzwischen Informationen dazu enthält, wie man Linux auf und mit Laptops, Notebooks, PDAs, Handhelds, mobilen Telefonen, den mobilen Playern benutzen kann.
Wie siehst denn du die Entwicklung jetzt von Linux auf Laptops? Ist die Unterstützung jetzt von Firmenseite her gut und laufen die meisten Geräte unter Linux? Wo gibt es vielleicht Probleme?
Oh, da muss ich ein bisschen ausholen. Die Unterstützung durch die Firmen ist aus meiner persönlichen Sicht ganz, ganz schlecht. Es gibt einige Firmen, die Linux-Unterstützung für Laptops ankündigen. Einige Firmen kündigen sogar an, dass sie Laptops vorinstalliert mit Linux ausliefern wollen. Ich habe das bei Tuxmobil dokumentiert. Die meisten dieser Firmen haben, kurz nachdem die Presseerklärung herausgegangen ist, sind die eingeknickt und diese Laptops sind nicht verfügbar geworden oder die Informationen zu Linux, die man braucht, die Leute, die die Hardware hacken wollen, brauchen bestimmte technische Informationen, die werden einfach nicht rausgerückt. Das ist besonders brisant geworden bei den modernen Laptops, die jetzt BIOS haben, die ACPI-fähig sind. Da sind noch viele Fallstricke zu lösen, die laufen einfach noch nicht einwandfrei und ganz besonders merkt man das zum Beispiel auch an den internen Modems, da gibt es mit ganz wenigen Ausnahmen nur binäre Treiber für und die machen einfach Probleme. Wenn man auf dem Gebiet Linux auf Laptops aktuell bleiben will, ist man schon im ständigen Rennen, um da aktuell zu sein. Und das versuche ich halt mit Tuxmobil. Das enthält zum Beispiel auch einen eigenen Newsfeed, die Tuxmobil News, da kommen am Tag schon einige Meldungen zusammen, die Linux auf mobilen Geräten betreffen.
Gibt's irgendeinen Laptop oder eine Serie von Laptops vielleicht, die du empfehlen kannst?
Gute Frage. Ich habe leider keine Standardantwort auf die Frage. Ich habe ja eben schon gesagt, dass die Hersteller alle 3 Monate neue Modelle auf den Markt bringen. Dann ist die Kernelentwicklung ziemlich schnell. Diese Frage, das ist immer, ja, ich habe das eben schon in Englisch gesagt, ist ein moving target, also ist ein bewegliches Ziel. Ich kann keinen Laptop empfehlen. Ich kann allerdings etwas dazu sagen. Ich würde nicht empfehlen, billige Laptops zu kaufen. Nicht nur unter Linux-Gesichtspunkten. In billigen Laptops ist meistens Hardware drin, die nicht so sehr Linux-kompatibel ist. Das heißt, ich würde dazu raten, auch wenn es Geld kostet, einen Markenlaptop zu kaufen. Ich will jetzt keinen Markennamen nennen, aber ja.
Wenn ich mir jetzt irgendeinen Laptop rausgesucht habe, dann kann ich auf tuxmobil.org gehen oder auf welche andere Seite, die du zum Beispiel empfehlen kannst, um nachzugucken, oh, da hat es ein User schon geschafft, das läuft zu 95%.
Ja, da gibt es noch eine andere Seite, die sich auch dem Thema Linux auf Laptops widmet. Die Seite hat den Namen oder die URL linux-on-laptops.com. Die ist damals 1995, 96 von Kenneth Earl Harker gegründet worden. Inzwischen wird sie von ihm nicht mehr moderiert. Dort findet man Links zu Linux-Laptop-Installationen und bei tuxmobil.org gibt es halt auch ein ähnliches Projekt. Dort finden sich, wie ich schon sagte, 3300 Links zu Linux-Laptop-Installationen.
Wo meinst du, geht die Zukunft jetzt an vielleicht Linux auf Laptops? Ich meine, HP hat zum Beispiel jetzt in den USA zumindest, und ob es in Deutschland schon gibt, weiß ich nicht, ein Notebook mit vorinstalliertem Linux rausgebracht. Meinst du, sowas wird es öfter geben? Oder meinst du, ja, wird nicht weiterkommen, die User müssen es alleine machen?
Ich habe es ja eben schon angesprochen, einige Firmen haben es versucht, Linux-Laptops anzubieten. Bei einigen Firmen ist es bei reinen Presseerklärungen geblieben. HP hat vor einem halben Jahr einen Linux-Laptop angekündigt und er ist auch in den USA ausgeliefert worden. Die haben das mit dem expliziten Ziel gemacht, den Markt zu sondieren. Nichtsdestotrotz habe ich so meine Zweifel, wie dieses Projekt voranschreiten wird. Man konnte auf der HP-Seite, auf der HP-News-Seite beispielsweise, nichts über dieses Projekt erfahren.
So, Laptops sind ja nicht alles. Es gibt ja auch noch PDAs und Smartphones. Was ist damit?
Die Entwicklung bei den PDAs, die finde ich ganz erfreulich. Nehmen wir mal das Beispiel Sharp. Die haben vor 3 Jahren angefangen, einen PDA ab Werk mit Linux auszuliefern. Und die haben inzwischen die 4. Modellgeneration, die bei Linux geblieben ist. Die haben also nicht einfach nur den Fuß ins kalte Wasser gestreckt und gesagt, wir probieren jetzt Linux mal aus, sondern die haben auch Kontinuität bewiesen. Die liefern bis heute Linux-PDAs aus. Daneben hat es andere Firmen gegeben, die das versucht haben. Da will ich aber nicht viele Worte drüber verlieren. Da ist nicht viel draus geworden. Aber ich denke mal, dass trotzdem Sharp eine Signalwirkung haben wird. Du hast angesprochen, Linux auf mobilen Telefonen, auf Handys. Da gibt es inzwischen auch 2 Hersteller, die Linux auf Handys anbieten. Einer davon ist Motorola. Die sind auch in Europa inzwischen zu kaufen. Ich habe das selber noch nicht ausprobiert, aber es gibt Händler, die bieten sie an. Einer in Deutschland, einer in Großbritannien. Und ich denke mal, diese Geräte haben eine Zukunft. Also Linux hilft den Herstellern, Lizenzkosten zu sparen und hilft auch den Anwendern, Kosten zu sparen, weil sie für Applikationen, wenn sie Open-Source-Applikationen einsetzen wollen, nichts bezahlen müssen. Die Kosten sind immer ein wesentlicher Motor in der Wirtschaft. Ich denke mal, das werden sich die Hersteller überlegen, diese Kosten zu sparen. Und ich denke mal, mit den mobilen Telefonen wird das weitergehen, dass die auch mit Linux angeboten werden.
Und was können die User zum Beispiel machen, um da ein bisschen was rauszukitzeln oder so? Oder die Szene jetzt auch noch zu unterstützen?
Was können die User machen? Die können sich zum Beispiel vermehrt dagegen wehren, dass die Systeme, gerade die Laptops, fast ausschließlich nur mit Microsoft-Betriebssystemen ausgestattet geliefert werden. Die können versuchen, die Lizenzgebühren erstattet zu bekommen, dass einfach die Hersteller sehen, es ist ein Markt da für Leute, die sich interessieren für Laptops, die zumindest ohne Betriebssystem ausgeliefert werden. Das spart ja auch eine Menge. Man muss rechnen, so eine Lizenz für ein Microsoft-Betriebssystem, die kostet zwischen 50 und 150 Euro auf so einem Laptop. Und das ist immer noch eine OEM-Lizenz, die also nicht den vollen Funktionsumfang hat. Und das sollte den Käufern zu denken geben, die sollten sich bei den Herstellern beschweren.
Okay, gut. Dann ja, danke ich dir erstmal für das Interview.
Danke, Ingo.
Wir Menschen wiegen uns ja bekanntlicherweise sehr, sehr gerne in Sicherheit, begeben uns allerdings täglich in unsichere Gefilde, nämlich das Internet oder auch das World Wide Web. Hier kann uns nämlich niemand garantieren, dass die Inhalte auch tatsächlich von der betreffenden Person stammen, dass die betreffende Person auf der anderen Seite auch tatsächlich die Person ist, für die er sie ausgibt. Ja, woher weiß ich, oder was weiß ich denn im Internet eigentlich dann genau? Oder wie kann ich das nachprüfen, dass das auch tatsächlich alles seine Richtigkeit hat? Ja, dafür gibt es eben Zertifikate, zum Beispiel bei gesicherten HTTPS-Verbindungen. Da muss man, wenn ein Zertifikat eben nicht angemeldet ist, immer bestätigen, dass es ein unsicheres Zertifikat ist und. Und Zertifikate kosten eben viel, viel Geld. Ja. Allerdings, wie man an Zertifikate, in Anführungszeichen, kommen kann, ohne dass man dafür so viel Geld ausgeben muss, das erklärt uns jetzt Ingo Ebel im Gespräch mit Philipp Güring.
Ja, ich bin jetzt hier auf dem Linux-Tag 2005 und sitze jetzt hier mit Philipp Güring von cacert.org. Und ja, erstmal, wer bist du? Was machst du bei dem Verein hier?
Ja, hallo, Philipp Güring, mein Name. Ich kümmere mich bei cacert darum, das Ganze in Österreich und Europa zu verbreiten. Hab das Ganze vor einem Jahr entdeckt und habe mir gedacht, das ist endlich die Lösung, worauf die ganze Community jetzt schon lange gewartet hat, und kümmere mich jetzt derzeit eben darum, das Ganze hier am Linux-Tag zu verbreiten und auch so alles Notwendige zu tun, damit es entsprechend gut ankommt bei den Leuten.
Was ist cacert?
cacert ist ein Zertifizierungsdiensteanbieter auf Amtsdeutsch, also eine CA, die Zertifikate ausstellt, mit denen man quasi einen digitalen Ausweis hat.
Wie ist man auf die Idee gekommen? Also wer trägt das Ganze?
Die Idee ist entstanden im Jahr 2002 in Australien um Sydney Wireless herum, also die australische Internet-Provider-Community. Die haben das Problem gehabt, dass sie relativ viele offene WLANs gehabt haben, wo sie ihre eigenen Server dann daheim betrieben haben, um auf ihr Webmail, auf ihre eigenen E-Mails zugreifen zu können, wenn sie irgendwo anders sind. Und das Problem ist da einfach mit WLAN entsprechend, dass das Ganze normalerweise dann unverschlüsselt über den Funk geht, und damit haben sie quasi ihre Passwörter im Radio die ganze Zeit vorgelesen, was natürlich nicht wirklich Sinn der Sache ist auf die Dauer. Und da haben sie sich gedacht, entsprechend das Ganze mit SSL abzusichern und dafür entsprechend die Zertifikate ausgestellt. Das hat so angefangen, dass es eben quasi angefangen haben, Zertifikate auszustellen. Dann haben sie gesehen, hey, das funktioniert ja, und haben gedacht, jetzt könnte man das Ganze auch gleich wirklich entsprechend weltweit allen anderen anbieten, die Interesse dran haben und auch ihre Systeme entsprechend mit Verschlüsselung absichern können wollen.
Wann bist du jetzt dazu gestoßen? Wie bist du darauf aufmerksam geworden überhaupt?
Ich habe das Ganze vor 1,5 Jahren circa entdeckt, bin dort über die Webseite, über eine von den Partnerwebseiten dort gestolpert und habe unten gesehen, Secured by cacert, und dann hat mich gleich interessiert, nachdem ich cacert noch nicht gekannt habe, was ist das, wer ist das und wieso sichern die Webseiten ab, und habe es dann 3 Monate lang intensiv auseinandergenommen und mal angeschaut, wie das Ganze aufgebaut ist, wie das Ganze läuft, wie sicher das Ganze ist und ob die das wirklich ordentlich machen. Und nach 3 Monaten habe ich dann sagen können, ja, das funktioniert, mit dem kann man arbeiten. Das wird sicherlich langfristig genau die Lösung sein, mit der wir in Zukunft leben können. Und dementsprechend habe ich einfach mich eingebracht und mich darum gekümmert, das Ganze entsprechend aufzubauen.
Ja, auf was für Events seid ihr überall? Wo trifft man euch an?
Üblicherweise CeBIT, Linux-Tag, Linux-Wochen in Österreich, auf allen Events, dann CCC-Kongress, CCC-Camp, wenn es mal wieder eins gibt, und auch viele, viele andere Events, Usenix, international, also die verschiedensten Events, wo es interessant sein könnte, wird man uns wahrscheinlich treffen.
Ja, wie funktioniert denn das Ganze jetzt? Also ihr schult hier irgendwelche Leute, also was ist das für ein System?
Die geniale Idee dabei ist die Assurance, also die sogenannte Personenbindung, wo die Ausweise der Person kontrolliert werden, von der Ausstellung der Zertifikate zu trennen. Also bis jetzt war es üblich bei den kommerziellen CAs, dass sie für jedes einzelne Zertifikat entsprechend die Identität kontrollieren mussten, wodurch dann die Zertifikate relativ teuer geworden sind, so zwischen 200 und 4000 Euro ist ungefähr der Preis, mit dem man ungefähr rechnen muss. Und wir haben uns überlegt, okay, wir stellen mit der CA einfach dazwischen ein System auf, wo die Community quasi mit einem Web of Trust ähnlichen System die Assurance machen kann vor Ort und die Leute einen lebenslänglichen Account bekommen, bei dem sie dann jederzeit die Zertifikate selber ausstellen können, weil die Zertifikate selber dann automatisch kontrolliert werden. Das kann der Server einfach automatisch machen, da braucht keiner mehr entsprechend was tun dafür. Und dadurch kann man die Zertifikate selber gratis haben und dadurch funktioniert das Ganze in der Art wirklich perfekt, weil man jederzeit dann einfach die Zertifikate ausstellen kann, wenn man es braucht und das innerhalb von 5 Minuten dann eingebaut ist in die Server und in die Clients.
Wie weit ist es jetzt, dass die Root-Zertifikate in allen Browsern und auf allen Clients möglich sind?
Wir können jetzt glücklicherweise vermelden, bereits in Debian, Gentoo und Knoppix drinnen zu sein. Also Knoppix hat damit angefangen mit der Version 3.8, also da sind wir jetzt bereits überall drinnen. Und wir sind derzeit gerade dabei, einen Audit fertig zu machen und sobald der dann entsprechend fertig ist, ähnlich wie ISO 9000 Zertifizierung, aber wesentlich umfangreicher und aufwendiger, werden wir dann wahrscheinlich in den meisten Browsern drinnen sein und damit entsprechend überall akzeptiert werden.
Wie lange dauert das noch ungefähr?
Schwer abzuschätzen. Ich schätze mal, in der Größenordnung bis Ende des Jahres werden wir ziemlich sicher dann das Ganze fertig haben, wann nichts Größeres dazwischen kommt.
Wenn ich das jetzt schon schnell haben will, zum Beispiel, dass die Kunden nicht immer die Meldung kriegen, gibt es irgendwo das Root-Zertifikat, was man sich downloaden kann oder was sich die ganzen Leute downloaden können, dass es gleich in ihren Browsern, in ihren Clients ist?
Ja, das Root-Zertifikat kann man sich direkt von der Webseite runterladen und hier am Linux-Tag auf den Formularen ist auch direkt der Fingerprint vom Root-Zertifikat drauf, also es kann jeder direkt das Root-Zertifikat selber kontrollieren und entsprechend selber dann importieren in seine Browser und in die anderen Programme.
Mhm. Ja, das waren so eigentlich meine Fragen. Irgendwas, was du noch loswerden willst?
Ja, wer Interesse hat, die Webseite lautet www.caz.org, auch www.caz.de und die entsprechenden anderen Länderdomains müssten wir auch schon einige haben. Wenn es irgendwelche Probleme oder Fragen gibt, einfach direkt bei uns melden. Wir stehen gerne zur Verfügung, um entsprechend unterstützend tätig zu sein, sowohl für Privatpersonen als auch für Firmen und auch für Behörden inzwischen, die auch schon sehr starkes Interesse gezeigt haben an unseren Produkten.
Okay, dann danke ich dir.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, es ist vielleicht ungewöhnlich, ja. Und sicherlich das allererste Mal in der Geschichte von Radiotux. Aber wir senden jetzt einen Werbeblock. Ja, Werbung. Dieses ganz böse Wort. Damit meine ich jetzt allerdings keine Pop-Up-Fenster auf unserer Webseite. Nein, sondern wirklich einen schönen Werbespot. Ja, einen schönen Werbespot hier in unserer Radiosendung. Wie in einem richtigen Radio. So mittendrin gibt es mal Werbung. Ja, so jetzt auch bei uns. Ja, und bevor jetzt Gerüchte entstehen, ja, Radio-Tux-Moderatoren würden sich bereichern, ja, und ich würde vielleicht nach der Sendung irgendwo am Strand liegen, mit dem Laptop. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Nein. Ja. Nein, das machen wir nicht. Diese Werbung war ein Angebot. Das konnten wir nicht abschlagen. Und das ist eine kleine Finanzspritze, die uns helfen wird, unseren Server wieder etwas zu finanzieren. Radio machen kostet auch Geld. Ja. Kostet nicht nur Luft und Liebe, sondern auch Zeit und Geld. Letzteres ist immer etwas schwierig zu bekommen, aber deswegen haben wir gesagt, gut, machen wir Werbung. Ja. Also, das ist jetzt nichts Tragisches. Ja, aber was ich jetzt anmerken wollte, was im Werbeblock völlig unterschlagen wird, aber was wirklich erwähnungsbedürftig ist, ja, Radiotux gibt es jetzt als CD. Ja, die kann man dort also bei www.linuxisos.de kann man sich eine Radiotux-CD besorgen. Ja. Das sind alle Sendungen, die Radiotux jemals gemacht hat, sind da drauf. Wir machen es wie die großen DVD-Hersteller, gell? Wir haben Bonusmaterial drauf, ja. Zusatzmaterial, also unveröffentlicht, das hat noch nie jemand gehört, angeblich. Ja, zum Beispiel haben wir da uns, also sind 10 Interviews komplett drauf, ja. Interviews, die wir für unsere Radiosendungen schneiden mussten, sind da auf der CD komplett drauf. Also wer sagt, das Interview, das hört sich geschnitten an, das kann geschnitten sein, der kann sich die CD kaufen und kann sich dann komplett anhören. Vorausgesetzt, es war tatsächlich geschnitten. Und vorausgesetzt, es ist überhaupt schon drauf. Es sind noch nicht alle droben. Wir werkeln noch, also das ist noch alles am Köcheln. Die CD wird natürlich bei jeder Sendung aktualisiert. Das heißt, wenn du jetzt die Sendung schon runtergeladen hast, dann ist die schon auf der CD drauf. Ne? Vorteilhaft. Und würde ich vielleicht mit dem CD-Kauf warten, bis die nächste Sendung schon wieder da ist, weil sonst musst du die wieder runterladen. Gut. Also, genug geredet, genug den Werbespot angekündigt. Wir schalten ihn jetzt rein.
Linux-Distributionen zu unschlagbar kleinen Preisen. Wir bieten Ihnen die wichtigsten Download-Versionen verschiedener Linux-Distributionen und andere Betriebssysteme auf CD oder DVD an. Auf diese Weise ersparen Sie sich lange und teure Downloadzeiten oder defekte ISO-Images. Bei www.linuxisos.de sind immer die neuesten Distributionen erhältlich, wie zum Beispiel Debian 3.1 R0A, Knoppix 4.0, DVD, Debian 3.0, R6, SUSE 9.3, DVD und Evil Edition, Fedora Core 4, Cent, OS 4.1, PC, BSD 0.7.5, Knoppix 3.9 CD, Canotix 2005-03 DVD Simply Mappis 3.3.11. Alle Distributionen sind auch mit einer hochwertigen Bedruckung erhältlich. Dabei handelt es sich nicht um Papierlabels. Des Weiteren gibt es nur bei uns eine ganz neue Bedruckung namens Light Scribe. Die Rohlinge werden direkt mit dem Laser des Brenners beschriftet. Im Unterschied zu Tinten- bzw. Papierlabeldruck ist der Laserdruck wasser- und wischfest. Ganz exklusiv können Sie bei uns sogar per Rechnung bestellen. Das heißt, Sie bezahlen erst, wenn die Ware bei Ihnen angekommen ist. Ab einem Bestellwert von 100 Euro liefern wir in alle Länder versandkostenfrei aus. Wenn Sie ein bestimmtes Produkt bei uns nicht finden sollten, dann bestellen Sie dieses doch einfach auf einer Wunsch-DVD oder CD. Wir erfüllen all Ihre Wünsche. So einen Service finden Sie so schnell nicht wieder. Vorbeischauen lohnt sich also. Ihr Linux-ISOs.de-Team.
So, das war schon wieder von Radiotux für diese Ausgabe. Hat uns gefreut, dass ihr uns runtergeladen habt, ja. Und wir sind immer ein bisschen stolz, wenn wir dann die Downloadzahlen angucken können und sagen können, oh, schon so und so viele Downloads, ui, so und so viele Leute haben uns schon gehört. Ja, das füllt ein wenig mit Stolz. Und in diesem Sinne möchten wir uns nochmal ganz recht herzlich bei euch bedanken. Ja, nun, vor allem Ingo Ebel, dem rasenden Reporter, dem Tontechniker, dem Motor von Radiotux gebührt natürlich auch vielen, vielen Dank dafür, dass er die Beiträge interviewt hat oder uns besorgt hat und dafür, dass er jederzeit an jedem großen Linux-Event für Radiotux vor Ort ist. Nun, das war's. Ich bedanke mich. Ich wünsche noch einen schönen Juli. Hoffentlich hält das gute Wetter ein bisschen an. Ihr wisst ja jetzt hoffentlich, wie man Linux auf dem Laptop bekommt, beziehungsweise wo man nachgucken muss, damit man Erfolg hat und ich wünsche euch noch einen schönen Sommer und viel Spaß. Servus und auf Wiedersehen.
Radiotux wurde präsentiert von www.linuxisus.de.